Ja, schön, dass ihr noch alle da seid. In dieser letzten Session werden wir zwei Dinge tun. Wir werden uns ein bisschen Gedanken machen über, wie das praktisch aussehen kann, diese Anwendung von den Prinzipien, von denen wir gerade gesprochen haben. Ich werde so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, auch aus unserer Gemeinde. Und wenn ihr dazu übrigens Fragen habt, so zwischendrin, streckt eure Hände hoch und wir können die dann auch beantworten. Ja, wenn ich irgendwas sage, was nicht deutlich ist oder ihr einfach ein bisschen mehr Informationen dazu braucht. Das Erste, danach werden wir dann in eine Fragen- und Antwortzeit übergehen. Es gab ja einiges an Fragen, die gestellt wurden. Wir werden die dann versuchen, dann noch in dieser Fragen- und Antwortzeit noch zu beantworten. Okay, also wir hatten ja in der ersten Session davon gesprochen, dass es Prinzipien gibt, die man aus der Schrift entnehmen kann, wo Gott direkt etwas über Musik gesagt hat oder uns ein Beispiel gegeben hat, von wie Dinge gelaufen sind. Da waren ungefähr 10 Prinzipien oder 11 Prinzipien, dass Musik gotteszentriert ist, dass sie vielfältig ist, dass sie nicht chaotisch ist, dass es das emotionale Spektrum der Menschen widerspiegelt, dass es den ganzen Ratschluss Gottes hervorbringt, dass es erbaulich sein soll, dass es eindeutig christlich und Inhalt her sein soll, dass es von geistgeführten Menschen gesungen und gespielt wird, dass es lehrt, dass alt und neue Musik zusammengehört und dass es den Menschen und auch Gott dient. Die Frage ist jetzt, wie würde sich dann das jetzt auf die Gemeinde übertragen? Es ist ja schön, solche Prinzipien zu haben, aber was fange ich denn jetzt damit an? Und wir wollen uns da diese Frage beantworten auf 4 Ebenen. Wir wollen uns Lieder anschauen auf eine Art und Weise, weil das, was wir hier gerade an Prinzipien gehört haben, beeinflusst die Liederauswahl. Es beeinflusst auch die Leiter, erstmal, dass es welche geben soll und wie die dann aussehen sollen. Also Lieder, Leiter, den Lobpreis selber, was da geschieht in der Musik und die Leute, also die Musik machen. Lieder, Leiter, Leute und Lobpreis, alles schön mit L, damit man es nicht vergisst. Okay, also diese Prinzipien beeinflussen die Lieder. Lass uns mal damit anfangen. Da das Liedgut ja, die Lieder, die wir auswählen, das Medium der Botschaft ist, ja, da ist der Inhalt drin, müssen wir sehr vorsichtig sein mit der Auswahl. Ich glaube, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, wo ihr vielleicht auch seid und einige von euch, die im Musikteam drin sind, ihr hört euch irgendwelche Lieder an in eurem Leben und die sind ganz toll und man denkt, oh, das würde ich gern in der Gemeinde singen. Das ist nicht das Auswahlkriterium. Ja, das Auswahlkriterium fängt nicht an mit dem, wie es mir gefällt, sondern da gibt es wirklich gesunde theologische Kriterien, die ich ansetzen muss. Und deswegen ist es nochmal wichtig, ich habe vorher darüber gesprochen, weshalb wir die Musikausbildung machen, die Musikdienstausbildung. Wir machen das, was eigentlich Gemeinden machen sollen. Ja, als Bibelschule machen wir nur das nach, was Gemeinden bei sich schon selber machen sollten. Und das ist den Menschen beizubringen, um gesund mit biblischer Theologie, mit gesunder Lehre Dinge zu betrachten. Und das wollen wir auch mit den Liedern machen. Das heißt, ich muss anschauen, was für ein Gottesbild wird hier vermittelt. Wir haben es gerade gesungen. Um was ging es in dem Lied? Was für ein Thema würdet ihr es passen? Bitte? Geht es um den König? Geht es um Lob? Okay, Lob, wieso? Genau. Ja, es gibt viele Gründe. Es gibt 10.000 Gründe, jeden Tag neu, mit denen ich aufstehen kann, um Gott zu loben. Ich glaube, wir tun uns manchmal schwer, um Gott zu danken, wenn wir aufstehen. Man versucht sich irgendwas aufzuschreiben oder so, aber eigentlich gibt es wirklich 10.000 Gründe, die wir haben, um Gott zu loben. Von dem her ist der Inhalt von dem Lied gar nicht so verkehrt. Es ist ein Aufruf zum Lobpreis Gottes, was wir in den Psalmen auch oft finden. Ja, wie oft finden wir den Aufruf in den Psalmen? Lobe den Herrn, lobe den Herrn. So, jetzt könnte ich, was ein Problem wäre bei diesem Lied ist, wenn es mir nicht sagen würde, weshalb ich ihn loben sollte. Solche Lieder gibt's auch. Es gibt viele Lieder, die uns aufrufen, irgendwas zu tun, ohne einen Grund zu geben. Ja, die uns sagen, wir sollen den Herrn nachfolgen, wir sollen unser Leben aufgeben oder wir sollen ihn loben und preisen, lobt und preist den Herrn, lobt und preist den Herrn, aber ohne Grund. Das wäre ein schlechtes Lied, ja, weil das bedeutet was? Ja, das bedeutet für denjenigen, der gerade dort steht und der vielleicht seine Frau verloren hat oder seine Mutter verloren hat oder einfach gerade sehr schwere Zeiten in seinem Leben durchgeht. Was bedeutet das für ihn, lobe den Herrn? Wieso soll er den Herrn loben? Die Bibel ist auch so. Die Bibel gibt uns nie Aufträge oder Befehle, Dinge zu tun, ohne uns den Grund dafür zu sagen, wieso wir jetzt Gott loben sollten. Schaut mal in die Psalmen rein. Es gibt immer ein Denn oder Damit. Es gibt immer einen Aufruf, etwas zu tun und dann wird beschrieben, wieso wir es tun sollten. Und so sollten die Lieder auch sein. Sie sollten nicht irgendwie nur einfach flache Wahrheiten rüberbringen, die irgendwas bedeuten können, sondern sie sollten es begründen. Jetzt nenne ich doch mal eine Musikgruppe, die das sehr oft leider nicht hinkriegt. Und das ist Hillsong. Ich habe früher sehr viel Hillsong gehört. Ja. Vielleicht haben sie sich ja geändert, aber damals ging es dann ziemlich rapide bergab. Man hat manchmal das Gefühl bei den Liedern, das ist von einem Computer gemacht. Ja, das ist ein Computer mit einer Datenbank von christlichen Worten. Ja, loben, preisen und wie auch immer. Gott und Jesus und Herr und so. Und es wird dann, der Computer wird angeschmissen und dann wird das so zusammengewürfelt. Ja, dass es irgendwie englische Sätze bildet. Aber wenn man sich das dann anschaut, es ist irgendwo ein bisschen leer. Es wird ja nicht erklärt, wieso ich den Herrn preisen soll. Es wird ja nicht erklärt, was Liebe bedeutet. Ja, es wird von der Liebe des Herrn gesprochen, dass Gott Liebe ist. Aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, weil ob ihr es wisst oder nicht, Gottes Liebe sieht völlig anders aus wie deine und meine Liebe. Ja. Ich muss es irgendwo erklären. Es gibt ein Lied von ihnen, die Liebe Gottes beschreibt und ich weiß es nicht mehr auswendig. Es ist aber eine sehr, sehr flache Beschreibung von dieser Liebe. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder zum Beispiel englische Hymnen, die das versuchen, dieses unglaublich schwere Thema von Gottes Liebe auf eine Art und Weise zu erklären, wo es ein bisschen verständlicher wird. Ja, die erklären, dass Gottes Liebe ist, wenn es einen Himmel gäbe, den man beschreiben könnte, dann wenn man seine Liebe in den Himmel schreiben könnte, dann müsste man das ganze Universum vollschreiben und so. Also es wird einfach groß gemacht, wie Gottes Liebe ist. Ja, da musst du drauf schauen, einfach, dass der Inhalt von dem, was er wiedergibt, dass es biblisch korrekt ist und dass es auch am besten nachvollziehbar auf gewissen Bibelversen aufbaut. Es gibt wirklich ein paar Liederschreiber, die das echt gut machen, die eigentlich fast bei jedem Lied immer auch darunter schreiben, auf welchen Versen der Inhalt basiert. Leider gibt es im Deutschen das wenig. Wir werden in Fragen- und Antwortzeiten wahrscheinlich ein bisschen dazu kommen. Zum Beispiel gibt es in Amerika im englischen Raum Sovereign Grace Music. Die machen das, die schreiben viele neue Lieder und die haben eigentlich bei jedem Lied, das sie geschrieben haben, steht da drauf, von welchen Versen dieses Lied stammt. Und dann kannst du dann hingehen und kannst überprüfen, ob das, was in dem Vers steht, auch im Lied vorkommt. Das ist die Idealsituation. Und das ist, was wir eigentlich machen sollten. Wenn es das nicht gibt, dann muss ich das Lied als Musikleiter oder als Musikgruppe durchlesen. Ich muss mir Gedanken darüber machen, was wird hier theologisch ausgesagt und ist das auch wirklich nachvollziehbar aus der Schrift. Manchmal ist es so, dass es Lieder gibt, die diese Erklärung nicht geben, aber die trotzdem gut genug sind. Die müsste ich dann zum Beispiel einleiten als Musikleiter, wo ich dann sage, wir singen jetzt das Lied 10.000 Gründe, als Beispiel, ja, 10.000 Gründe und ich möchte euch mal erklären, wieso wir das singen. Wir singen das Lied, weil es wirklich 10.000 Gründe gibt. Ihr steht alle auf morgens und wir kämpfen manchmal, um Gott zu danken. Aber wenn wir uns mal wirklich daran überlegen, was Gott uns alles gegeben hat. Fangen wir mal an mit den grundlegendsten Dingen wie Atem, ja, oder Leben. Was Apostelgeschichte 17 ausdrückt, dass Gott uns selbst einfach nur diese Dinge gibt. Wenn wir auf der Ebene mal anfangen, dann finden wir wirklich 10.000 Gründe, um ihm zu danken und zu loben und zu preisen. Manchmal muss man das machen, um die Menschen hineinzuholen in den Kontext von was die Lieder eigentlich aussagen. Also die Lieder müssen, sie müssen gottzentriert sein, wir müssen darauf schauen, dass sie vom Inhalt her wirklich auch erbauend sind und dass sie theologisch korrekt sind. Und hier begeht man oft den Fehler, dass man persönliche Vorlieben nimmt oder etwas, was einen irgendwie erbaut hat aus irgendwelchen Gründen und denkt irgendwie, ja, das muss jetzt alle auch irgendwie erbauen. Ja, da muss ein Qualifikationsraster anfangen und nicht nur meine Vorlieben. Wenn ich Lieder habe, die ich als gut empfinde, muss ich immer ständig auch noch fragen, ob es vielleicht eventuell ein besseres Lied gibt. Gerade wenn wir von Leuten sprechen, wenn die Liederschreiber, die dieses Lied geschrieben haben, ein bisschen zweifelhafter Herkunft sind. Ja? Vielleicht ist euch das schon öfters mal über den Weg gekommen, dass es dazu Diskussionen oder Fragen gab. Vornehmlich, meistens geht es um Albert Frey und seine Richtung. Dort gibt es sehr viele, aber es gibt viele, die ich kenne, viele gute Lieder, die an sich sehr gut sind. Und die Frage ist dann irgendwann mal, ich bewerte das Lied selber, in dem Lied ist keine charismatische Theologie drin, in dem Lied ist keine katholische Theologie drin. Ich könnte es einfach so singen und wenn ich nicht sagen würde, wo das herkommt, würde es wahrscheinlich auch keinen stören. Aber weil wir es ja angeben müssen, wenn wir es hier drin haben, Liederbüchern haben oder an die Wand schmeißen, müssen wir es ja aus rechtlichen Gründen angeben, wer das geschrieben hat. Und somit sehen die anderen Leute das ja auch, wo das herkommt. Und die Frage ist dann für mich, okay, ich habe dieses Lied gefunden und es ist wirklich toll und mich erbaut es. Aber gibt es eventuell für dieses Lied mit dieser Aussage ein anderes, ein besseres Lied, was weniger Fragen aufwirft, was die Quelle angeht? Ich möchte Albert Frey nicht verteufeln. Soweit ich weiß, soweit ich das von außen sehen kann, ja, ich kenne ihn nicht, muss ich mal davon ausgehen, dass er einfach ein gläubiger Mensch ist, weil das, was er da manchmal schreibt, ist wirklich das Evangelium. Auch wenn er solche Theologien hat. Aber ich muss mich trotzdem fragen, ob es zu diesem Lied vielleicht nicht ein besseres gibt, weil, wenn ich dieses Lied jetzt hier an den Beamer schmeiße oder an die Wand schmeiße mit dem Beamer, kommt es bei manchen Leuten an, als würde ich alles, was er schreibt, für gut heißen. Und sie gehen dann hin in den Laden, kaufen sich eine CD und hören das an und haben keine Unterscheidungsfähigkeit. Das heißt, das war nur ein Beispiel für, wie ich mit Liedern versuche umzugehen. Ich habe ein Lied, das mir gefällt, was wirklich toll ist und ich versuche mir darüber Gedanken zu machen, gibt es zu diesem Lied inhaltlich gesehen vielleicht noch ein besseres von einer Quelle, die vielleicht ein bisschen weniger fragwürdig wäre. Dann im Gottesdienst handhaben wir das auch so und ich denke, das macht Sinn, dass wir die Lieder danach aussuchen, dass sie die gleiche Aussage treffen wie die Predigt. Das bedarf aber auch wieder ein bisschen Verständnis von was Bibeltexte aussagen, ja, weil die meisten Prediger haben ihre Predigt nicht vor Samstagabend fertig und wir müssen ja auch irgendwo proben. Aber was wir wissen, sind die Texte. Ja, in unseren Gemeinden, mit denen wir zu tun haben, wird fortlaufend gepredigt, das heißt, ich weiß auch, was der nächste Abschnitt ist, schon die Woche vorher. Und dann kann ich mir als Musikleiter den Abschnitt anschauen und ich mache mir Gedanken darüber, was wird wohl die Aussage sein, was wird der Inhalt davon sein und ich suche mir Lieder aus, die genau diesen Inhalt auch wiedergeben. Und zwar auf eine Art und Weise, die auch Sinn macht. Ja. Nehmen wir mal als Beispiel, es geht um das Evangelium. Und man kann, und wir wollen vier Lieder singen. Ja. Es gibt vier Schritte im Evangelium, die immer wichtig sind zu beachten. Das ist, wer Gott ist, wer wir als Menschen sind, das ist, dass wir Sünder sind und dass Jesus der große Erretter ist. Ja. Und da könnte man seine Lieder auch in diese Richtung hin aussuchen. Ein Lied geht über Gottes Herrlichkeit, wie groß und wie herrlich er ist und wie schön er ist. Dann geht es über ein Lied vielleicht über die menschliche Verdorbenheit. Dann vielleicht eins über den Sündenfall und wie Jesus in diesen Sündenfall hineinschreitet. Und dann eins über, wie er am Kreuz bezahlt hat für unsere Schuld und uns deswegen frei gemacht hat. Ja, so könnte man die Lieder aneinander reihen und es würde logisch Sinn machen und es hätte den Inhalt von der Predigt auch wunderbar getroffen. So handhaben wir das. Ich denke, es ist eine gute Art und Weise, um theologisch über die Lieder nachzudenken. Wir wollen ja, dass die Menschen im Glauben wachsen. Ja, wir wollen ihnen das Evangelium zum Beispiel auf diese vier Arten beibringen, dass sie über Gott nachdenken, über sich, über Sünde und über Jesus. Das ist einer von den Gründen auch, weshalb wir im Gottesdienst als Musikgruppe nicht Kinderlieder singen wollen. Auch wenn die Wahrheiten wiedergeben, die treffend sind. Und manchmal sind Kinderlieder doch treffender als die Lieder, die wir so als Erwachsene singen würden. Aber grundsätzlich wollen wir einfach gesunde, tiefe, gute, durchdachte Theologie singen. Das ist Lieder. Und dann Leiter. Also das, was wir jetzt nun gerade gesagt haben, wie ihr schon mitbekommen habt, geht natürlich nur, wenn es jemanden gibt, der das dann anleitet. Ja, das geht nicht mit dem Wünsch-dir-was-Konzert-Stil, wo die Musikgruppe hier vorne steht und dann jemand fragt, okay, welches Lied wollt ihr? So haben wir in unserer Gemeinde das auch mal gemacht, als ich hier hingekommen bin. Und das hat dann den Effekt, dass es eigentlich fast immer die gleichen Lieder gibt, weil es immer nur die gleichen Leute gibt, die sich trauen und die haben halt auch nur limitierte Lieblingsliedwahl. Musikleiter sind sehr wichtig. Und ich möchte auch kurz erklären, weshalb ich denke, dass Musikleiter sehr wichtig sind. Musikleiter sind wichtig, weil es wie in allem im Leben immer jemanden benötigt, der auch leitet und vorangeht. Wir haben das alle. Wir sind zwar als Gläubige sind wir gemeinschaftlich Priester, wir sind gemeinschaftlich Steine, lebendige Steine von dem Haus, was Gott ausmacht, aber trotzdem gibt es immer noch Menschen, die uns vorangehen als Vorbilder, die leiten, die führen, die sich Gedanken machen. Und so ist es auch in der Musik. Vor allem und ganz speziell, weil Musik einen lehrenden Charakter hat. Musik lehrt. Musik ist etwas, womit wir Gott kommunizieren. Und es sollte sich dann jemand auch hingesetzt haben und Gedanken darüber gemacht haben, wie das funktioniert und wie wir das machen. In vielen praktischen Fällen machen das die Ältesten schon oder andere Leiter aus der Gemeinde. Aber ideal wäre es natürlich, wenn es den Menschen gibt, der sich sowohl musikalisch als auch theologisch auskennt, damit er das beurteilen kann, dass wenn er sich ein Lied anschaut und durchliest, dass er weiß, um was es geht und dass er weiß, was hier ausgesagt wird oder nicht ausgesagt wird. Wir mussten mal in der Gemeinde, wo ich war in Südafrika, wir wollten ein neues Lied einführen, wir mussten diese Lieder, weil es diesen Musikleiter dann noch nicht gab, mussten diese Lieder immer an unserem Ältesten geben und er musste das bewerten, oder beziehungsweise war der Pastor der Gemeinde. Und der hat dann mal einmal gesagt, ja, dieses Lied ist nicht gut, weil es, ich kenne den theologischen Namen schon gar nicht mehr, ist nicht Monotheismus, aber irgendwie sowas, was auf jeden Fall Gott und Gott den Vater, Jesus den Sohn und den Heiligen Geist zu sehr vereint und nicht wirklich als drei Einheiten sieht. Wir glauben ja an einen Gott, der drei eins ist, ja, drei Einigkeit, drei Personen, die sehr, sehr distinkt sind, sehr unterschiedlich und trotzdem eins. Und es gibt eine falsche theologische Ansicht, die das völlig verschwemmt. Und dieses Lied hat das gehabt. Ja, und ich war noch nicht erleuchtet genug oder kannte einfach noch nicht diese theologischen Feinheiten. Und das Lied hat uns gefallen, aber es war wirklich, es wäre nicht gut gewesen. Ja, es wäre einfach zu, wir hätten den Leuten beigebracht, falsch über Gott nachzudenken. Für manche von euch mag es jetzt vielleicht so, ja, das ist ja Haarspalterei. Aber das ist wirklich wichtig, weil das, was wir hier vorne tun, das ist, was die Leute auch in ihrem privaten Leben tun. Das ist genauso wie der Prediger. Ja? Wenn wir, so wie wir predigen, so lesen die Leute ihre Bibel. So wie wir unsere Musik hier vorne produzieren und was wir an Lieder, was wir an Lieder bringen, so hören die Leute auch ihre Lieder an. Also wir haben auch einen Vorbildcharakter und ihr als Musiker habt das speziell. Deswegen ist es wichtig, dass es da auch einen Leiter gibt. Wenn es dann einen Leiter gibt, sollte es jemand sein, der qualifiziert dafür ist. Musikalisch, aber auch theologisch, charakterlich. Das heißt, 1. Timotheus 3 kommt wieder ins Spiel. Es ist jemand, der unbescholten ist, jemand, der sich als Vorbild gezeigt hat in der Gemeinde. Und wie gesagt, leider wird es oft übergangen und einfach jemand ausgesucht, der musikalisch gut ist und damit hat sich das und damit ist das Problem eigentlich schon vorprogrammiert. Und auch dieser Leiter sollte dann wieder unter den Ältesten sein, wenn er selber nicht einer ist. Dann zu den Leuten, habe ich schon einiges drüber gesagt und ich wiederhole es nur mal kurz. Ihr habt es ja schon ein bisschen mitbekommen. Die Musiker dieser Gruppe sollten nach Epheser 5 geistlich geführte Menschen sein. sollten Menschen sein, die wirklich es verstanden haben, in ihrem Leben voranzukommen. Was ich jetzt aber damit nicht meine, dass die perfekt sein müssen. Ja, wer ist das schon? Keiner von uns ist irgendwie perfekt. Hier, die Musikgruppe sollte nicht nur aus Ältesten bestehen, sondern wir kommen ja alle irgendwie so im Leben voran. Ja, ich bin ja auch nicht so geboren worden, sondern ich bin auch ein Produkt von mehreren, von 10, 12 Jahren an Schleifen und Arbeit und Input von Quellen von außerhalb. Also der Punkt hier ist nicht Perfektion, sondern der Punkt ist Richtung. Ist jemand wirklich unterwegs, um geistlich zu wachsen? Und ich hätte gar kein Problem, wenn ich jetzt den Musikleiter, wenn es den gibt oder es einen Ältesten gibt, der sich als Musikleiter sieht, gar kein Problem zu jemandem zu sagen, hör mal zu, das ist im Moment noch nicht dein Dienst. Ja, du bist geistlich noch nicht ein Vorbild genug, um da wirklich zu stehen. Und ich muss dann aber auch mit ihm arbeiten. Ja, hier kommt Jüngerschaft wieder ins Spiel. Ich kann nicht nur einfach jemandem sagen, hey, mach nicht mit oder du musst noch ein bisschen wachsen und dann gehe ich meine Wege und hoffe, dass es irgendwie wird, sondern ich muss dafür sorgen, oder wenn ihr unter euch geistliche Männer habt oder geistliche Frauen habt, die musisch begabte Menschen in der Gemeinde sind, die einfach noch nicht da sind, um das zu machen, dann würde ich mich deren annehmen und Zeit mit denen verbringen, um sie voranzubringen, um ihnen zu helfen, zu wachsen. Ja, das ist, was geistliche Menschen tun. Galater 6, Vers 1 sagt das, dass diejenigen, die geistlich sind, diejenigen zurückholen sollen, die nicht da sind, wo sie sein sollten. Es ist ein seelsorgerlicher Aspekt. Als Team, als Musikteam ist man dann auch eine Kleingruppe in der Gemeinde. Das heißt, wir haben, wenn es einen Musikleiter gibt, der diese Gruppe anführt oder der Älteste, der dann über diese Gruppe stehen sollte, ist diese Gruppe auch, er ist auch dafür verantwortlich, dass diese Menschen wachsen sollen. Das wollen wir ja alle. Ja? Wir wollen ja nicht nur einfach Teil von irgendeiner AG sein, sondern wir wollen zusammenkommen, damit wir uns gegenseitig ermutigen und ermahnen können. Ein Grund von dem, weshalb das so ist und weshalb wir das auch so machen wollen, ist, weil wenn wir hier vorne stehen, wollen wir nicht im Zentrum stehen. Menschen, die demütig sind, Menschen, die gelernt haben, sich dem Herrn unterzuordnen und ihm nachzufolgen und in ihm zu wandeln, sind Menschen, die sich nicht ins Zentrum katapultieren, denen ihr Leben einfach schon so deutliche Bande spricht, dass sie hier vorne nicht stehen und fehl am Platz sind. Und wir wollen natürlich, wie wir vorher gesagt haben, auch nicht was Falsches kommunizieren. Das sind die Leute. Und dann den Lobpreis, also die Lieder selber, die Art und Weise, wie das stattfindet, ist, dass wir unseren Fokus darauf setzen, dass wir als Musiker in der Gemeinde nur Diener der Gemeinde sind. Ich sage das meinen Musikern eigentlich fast jedes Mal, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir hier nicht da sind, um Musik zu machen. Ja, das können wir sonst machen. Das kann ich zu Hause machen, das kann ich am Lagerfeuer machen oder sonst wo oder im Proberaum. Wir sind hier da, um den Menschen zu dienen, um ihnen zu helfen, Gott anzubeten, um den Inhalt dieser Lieder so adäquat rüberzubringen, dass es eine Kommunikation ist, dass es nicht zwei unterschiedliche Dinge sind, dass wir hier nicht da sind, um uns selber zu verwirklichen, sondern wirklich dazu da sind, um andere zu dienen. Das ist, was ich tue als geistlicher Musiker in der Gemeinde. Ich bin dafür da, um meinem Nächsten voranzubringen. Die Musik darf und kann nicht für sich selbst existieren. Das darf nicht sein in der Gemeinde. Sie dient immer. Das bedeutet, dass Musik zum Beispiel auch nie lauter sein sollte als der Gemeindegesang. Das ist für mich als Musikleiter ein Kriterium, wo ich ein bisschen herausfinden kann, was wir gerade machen, ob das richtig ist oder nicht. Ja? Wenn die Gemeinde singt, wenn die Gemeinde dabei ist, die Lieder zu singen aus voller Freude und voller Anbetung, dann machen wir was richtig und dann müssen wir die Musik auch nicht hochdrehen. Ich habe letztens von einer anderen Gemeinderichtung in der Schweiz gehört, dass sie genau das Gegenteil sagen. Sie sagen, Musik muss so laut sein, dass du deinen Nachbarn nicht mehr hören kannst. Dann ist es wirklich gute Mucke, gute Musik in der Gemeinde. Ja, für diejenigen, die, wollte gerade bayerisch sagen, die berlinerisch nicht kennen. Gute Gemeindemusik in der Gemeinde ist wirklich, wie ich gesagt habe, Allgemeingesang. Das heißt, wir singen zusammen, wir müssen uns gegenseitig hören. Die Musik ist nur ein Diener davon, unterstützt nur, es soll nicht im Zentrum stehen. Also sie soll Rücksicht auf die Glieder nehmen, die Mitglieder in der Gemeinde. Und das gehört dazu, dass da auch zum Beispiel in vielen von euren Gemeinden ja auch ältere Leute sind, oder? Es sind ja nicht nur Junge. Das heißt, die Art und Weise, wie ich Musik spiele, soll auch darauf Acht geben. Ja, ich kann vieles machen. Ich denke, man hat sehr viel Freiheit, was Stile anbetrifft und was Instrumente anbetrifft. Aber ich muss diese Freiheit nicht ausüben, um Rücksicht auf andere zu nehmen. Und wisst ihr was, das ist ein geistlicher Mensch, denkt so. Römer 14 macht es deutlich. Dort sagt Paulus, dass vieles ist mir erlaubt, aber ich mache nicht alles. Ich mache nicht alles, um niemanden ein Stolperstein zu sein. Jetzt kann ich natürlich als junger Mensch, der jetzt irgendwie gelernt hat, ja, es gibt viel Freiheit und es gibt viel Vielfalt und Gott erlaubt ja viele Dinge, und dann komme ich in die Gemeinde und stelle dort den Marshall-Verstärker auf und fange dann an hier mit lauter Gitarrenmusik und so und werde ein Anstoß für andere. Und dann sage ich denen, ja, wir müssen mal klarkommen, weil Gott erlaubt es eigentlich. Das ist nicht Geistlichkeit. Das ist nicht dienen, das ist nicht achten auf den anderen. Und so müssen wir immer ein bisschen Acht geben, was wir hier vorne machen, ob das wirklich auch in den Gemeindekontext passt. Diese Prinzipien, die wir hier gelernt haben, von denen wir gehört haben, das ist das Interessante daran ist, dass sie in jeglicher Gemeinde unterschiedlich aussehen können. In der einen Gemeinde können diese Prinzipien bedeuten, dass die Chormusik sehr wichtig ist. In anderen Gemeinden ist es vielleicht mit Band. Was auch immer Gott dieser Gemeinde an Fähigkeiten gegeben hat, um ihn zu lobpreisen und ihn zu ehren, das sollte die Gemeinde auch verwenden, Rücksicht nehmend auf die Gemeinde. Ein Beispiel, in unserer eigenen Gemeinde haben wir immer noch kein Schlagzeug. Nicht, weil die Leitung oder wir dagegen sind, sondern wir einfach noch nicht überzeugt sind, dass es jetzt noch der richtige Moment ist. Wir haben viele ältere Leute, einige, die aus dem russischen Hintergrund noch kommen, aus Gemeinden, die sehr konservativ sind und damit ein Problem haben. Und deswegen sagen wir, wir sind noch nicht so weit. Ja? Wir haben diesen Punkt noch nicht erreicht, wo wir sagen können, das ist wirklich hilfreich für die Gemeinde. Das ist aber weit weg davon zu sagen, Schlagzeug ist vom Teufel. Ja, das machen wir nicht. Wir machen das nur, weil wir im Moment den Zeitpunkt noch nicht sehen, dass es jetzt wirklich hilfreich ist. Und so sollten wir über Musik denken. So sollten wir über Musik in der Gemeinde denken. Und grundsätzlich ist es sowieso so, dass alles weniger ist immer mehr. Musikalisch sehr gute, also diejenigen, die wirklich musikalisch gut sind, wenn jetzt hier der andere Kollege dastehen würde, mit dem ich das normalerweise mache, der ist Profimusiker seit 20 Jahren, Studiummusiker. Und der würde das auch sagen. Ja, wenn ich spiele lieber mit 2, 3 Leuten zusammen, die wirklich wissen, was sie tun, als mit 5, 6 Leuten. Weil das ist so schwierig, mit vielen Leuten genau das Gleiche zu kommunizieren. Die gleichen Rhythmiken zu haben, die gleichen Dynamiken zu haben, nicht zu sehr im Weg zu stehen. Also große Gruppen ist nicht immer das Ziel. Das ist noch ein weiterer Aspekt, den es auch zu berücksichtigen gilt im Lobpreis, in der Anbetung der Gemeinde. Ja, wie machen wir das mit dem ganzen Musikdienst? Erstens ist von unserer Gemeindeleitung aus der Musikdienst als ein wichtiger Dienst erkannt worden. Das heißt, wir sind in der Leitung der Gemeinde überzeugt, dass Musik in der Gemeinde sehr wichtig ist. Das ist, glaube ich, schon mal der erste und wichtige Schritt, der stattfinden muss, weil wir können nicht unsere Ältesten unterwandern. Ihr seid alle unter Autorität, die euch Gott gegeben hat, und ihr könnt nicht ohne diese Autorität irgendetwas in der Gemeinde ändern oder tun. Das heißt, die Gemeindeleitung muss es als wichtig erachten. Bei uns haben sie das erachtet, und deswegen haben sie jemanden gesucht, der das leitet. Und die Ältesten haben diesen Menschen bestimmt. Und die Ältesten stehen dafür gerade, was er macht und was er nicht macht. Und die Gemeinde weiß das auch, das ist auch kommuniziert worden, dass ich diese Person bin, die diesen Bereich leitet. Und wenn es Fragen gibt, dann wird man zu mir kommen. Wir sind auch davon überzeugt, dass ganz praktisch müssen wir diese Lieder, die wir singen, die müssen wir auch kennen. Das heißt, wir proben. Oh Wunder. Wir haben jede Woche 2 Stunden dafür da und wisst ihr was, diese 2 Stunden sind zu knapp. Es ist immer zu wenig Zeit. Das ist nicht, weil wir perfektionistisch sein wollen, weil wir sagen müssen, wir müssen uns anhören wie die und die Band. Überhaupt nicht. Aber alles das, was uns Gott gegeben hat, wollen wir zu seiner Ehre tun, so gut wie wir es nur können, oder? Von einem Prediger würde ich auch erwarten, dass er sich 20 Stunden hinsetzt oder was auch immer er Zeit braucht, aber dass er sich zumindest hinsetzt und sich wirklich sein Allerbestes gibt, um den Text auszuloten und herauszufinden, was Gott zu sagen hat. Ich erwarte von ihm auch, dass er nicht nur einfach aufsteht und irgendwas daherredet, was ihm gerade einfällt. Und so möchte ich es auch mit den Musikern machen. Wir sind alle begabt, wenn wir musikalisch begabt sind, mit Gaben, die Gott uns gegeben hat und stehen deshalb auch in der Verantwortung, mit diesen Gaben etwas anzufangen. Wenn ich sie nur brach liegen lasse und sie einfach nur so dahin klatsche und verschwende, das kommuniziert halt auch etwas über mein Bild von dem, was Gott mir gegeben hat und auch über das Bild von, wie wichtig mir diese Musik in der Gemeinde geworden ist. Und mit der Musik wiederum wollen wir kein Stolperstein sein, wir wollen nicht im Weg stehen. Leider steht man oft im Weg, wenn man die Lieder nicht kennt. Ja, ich habe das schon oft selber miterlebt, wenn du irgendwie rausfällst aus dem ganzen Stück, du bist irgendwie eine Zeile weiter als die anderen. Was passiert? Die Menschen sind abgelenkt vom Wort Gottes. Sie sind abgelenkt von der Anbetung und achten jetzt auf dich und oh Mann, was hat denn der schon wieder gemacht? Und oh je, der Arme. Das ist jetzt nicht, das ist kein Beinbruch und nicht schlimm, aber ich möchte das nicht sein. Ja? Ich möchte als Gruppe nicht ein Stolperstein sein für die Menschen. Ich möchte, dass sie sich wirklich in der Zeit, wo wir Gott anbeten, dass sie sich wirklich auf ihn fokussieren können und nicht auf uns fokussieren müssen, weil wir entweder A, so gut sind, ja, und die nächsten Stars irgendwie sein wollen, oder B, so schlecht sind, dass man die ganze Zeit nur wartet darauf, wo kriegen sie jetzt den Vers hin oder kriegen sie ihn nicht hin? Oder wie machen sie es jetzt wieder? Haben sie jetzt eine Pause drin oder haben sie nicht eine Pause drin? Schauen wir mal. Ja. Das ist nicht gut. Das ist ein bisschen wie die Technik. Die Techniker kennen das. Technik ist undankbar. Technik, wenn sie läuft, merkt es keiner. Wenn sie nicht läuft, dann merken es auf einmal alle. Das heißt, die Technik ist eigentlich wie ausgeblendet, wenn sie gut funktioniert. Und das ist das Beste, was dir passieren kann, dass keiner merkt, dass es Techniker gibt. So ist es bei der Musik ähnlich. Das beste Kompliment, was ich mal gehört habe bei einer Konferenzmusik, war von jemandem, der eigentlich sehr skeptisch war über diese ganze Geschichte, weil er schon hier ein Cajon gesehen hat und eine Gitarre und oje und Bass und so und Verstärker. Und der kam dann zu mir am Ende und hat gesagt, das hat er noch nie gehört. Nicht, weil wir jetzt so toll waren, aber er hat es einfach noch nie so gehört, dass sich jemand Gedanken drüber gemacht hat. Und hat gesagt, mir ist es gar nicht aufgefallen, dass ihr auf der Bühne wart. Und das ist das beste Kompliment, was du eigentlich kriegen kannst, dass niemand dich sieht, sondern dass die Leute sich auf Gott fokussieren und sein Wort hören. Und das ist, was ein gesundes Nachdenken über dieses Thema produziert. Und auch diese Proben gehören dazu. Wir haben jetzt gerade, ich bin in der Gemeindegründung involviert, also ich bin eigentlich aus dem Weg raus, aus der Gemeinde, wo ich jetzt viele Jahre gedient habe. Und leider gibt es nicht jemanden, der mir jetzt wirklich nachgefolgt ist in dem, was ich tue. Und das hat auch dazu geführt, dass viele von den Proben erstmal aufgehört haben. Aber wir haben über 2 Jahre lang haben wir sehr viel geprobt und sehr oft geprobt. Die Lieder wirklich, wir kennen die Lieder sehr gut, die wir in der Gemeinde singen. Und das nützt uns jetzt extrem viel. Weil im Moment ist sehr viel Unsicherheit, Musiker gehen zu der Gemeindegründung, ich bin nicht mehr mit so involviert, wie es sein sollte. Aber wir können trotzdem immer noch sonntags zusammenkommen und können kein Stolperstein sein, weil wir die Sachen so gut kennen. So gibt es ganz, ganz viele praktische Aspekte, die wirklich Sinn machen. Und jeder von euch weiß auch, dass wenn ich vorankommen möchte in etwas, muss ich Zeit darin investieren. Das heißt, wenn ich mein Instrument in der Gruppe mit anderen Leuten, das muss ja auch gelernt sein, wenn ich das wirklich so gut spielen möchte, dann muss ich Zeit investieren. Und das müssen wir als Musikgruppe machen. Und so haben wir es eingerichtet, dass wir jede Woche uns 2 Stunden treffen. Die Lieder sind schon vorselektiert und ausgedacht. Und ich ermutige die Leute auch immer so ein bisschen, dass dass sie in der Zeit dann auch kreativ werden, ja, dass sie mitdenken, wie der Inhalt, wie wir ihn anders rüberbringen können. Ja, eine der schwierigsten Sachen in Gemeindemusik ist, dass wir Lieder singen, die wir schon 1000 Mal gesungen haben, ja. Und manche denken, ah, ja, das Lied schon wieder, und dann singt man es halt da vor sich hin. Wie man da als Musikgruppe dagegen wirken kann, ist, wenn man zum Beispiel diese Lieder neu arrangiert. Nicht jetzt komplett anders macht, denn die Melodie, den Text, alles lässt, einfach hier und da ein bisschen was ändert, damit die Leute wieder aufwachen und, oh, stimmt ja, das ist ja eine tolle Wahrheit. So macht man das Prediger das ja auch, ja. Die Wahrheiten, die wir predigen, sind ja altbekannt, aber wir packen sie immer wieder in neue Bonbon-Papiere, damit, wenn man sie aufmacht, wieder neu überrascht ist. Ja, das ist ja eine alte Wahrheit, die ich kenne, aber jetzt sieht sie, wow, ja, stimmt ja, ja, habe ich schon lange gewusst. Und so können wir das auch mit den Liedern machen. Okay, gibt es dazu mal noch Fragen? Eine weitere Sache, die auch wirklich hilfreich ist, die wir in unserer Gemeinde eingeführt haben, ist, dass wir als Musikgruppe einmal im Jahr zusammengekommen sind, über ein Wochenende, und haben einfach so ein Retreat gemacht, wo wir uns diese Dinge von diesen Vorträgen nochmal durchgekaut sind, nochmal uns Gedanken darüber gemacht haben, was sind unsere Ziele denn in diesem Jahr, wo wollen wir denn hin, was wollen wir erreichen, wollen wir neue Leute ranziehen, wie wollen wir neue Leute ranziehen, wie wollen wir evangelistisch mehr machen, was für Repertoire wollen wir zusammen machen, einfach zusammensitzen, zusammen planen, zusammen beten, zusammen sich Gedanken nochmal machen darüber, wer wir eigentlich sind und was wir eigentlich tun wollen. Und auch Probleme ansprechen, ja, einfach mal fragen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt? Wie läuft es mit den Proben organisieren? Wie läuft es mit dem organisieren? Das ist unglaublich hilfreich gewesen für die, dass diese Gruppe einfach zusammengewachsen ist. Ja, das kann ich euch auch nur wärmstens vorschlagen, so etwas mal zu machen. Wenn ihr zu solchen Aspekten, zu diesen ganz praktischen Aspekten in der Gemeinde und der Musik noch Fragen habt, da könnt ihr gerne auf mich zukommen oder mal eine E-Mail schreiben. Wir beantworten das gerne. Aber diese Sachen sind alle entstanden aus einem, und das ist wichtig, aus einem Gedankenmachen über, was Gott über Musik gesagt hat. Ja, das ist nicht entstanden, weil wir denken, dass Plan wichtig ist, auch wenn Plan wichtig ist. Das ist entstanden darüber, weil wir gesehen haben, was Gott über Musik sagt und dass es wichtig ist, dass der Inhalt stimmt, dass die Leute stimmen und dass der Kontext auch wirklich stimmt, und wir uns Gedanken gemacht haben darüber, wie wir das am besten machen können. Wir haben an einem Leitbild geschrieben für die Gemeinde, das heißt, es existiert ein Blatt Papier, was jeder durchlesen kann, was diese Werte auch übermittelt, dass wenn jetzt neue Leute reinkommen, wir können ihnen das Blatt geben und sagen, hier, das ist die Ausrichtung, die wir als Gemeinde und als Musiker der Gemeinde machen wollen. Das sind einfach hilfreiche kleine Tipps, die helfen, voranzukommen und mehr aus diesem Dienst zu machen, als man es langläufig macht, wenn man es einfach nur so dahin plätschern lässt. Und ich denke, wenn man sich wirklich Gedanken macht und wenn ihr euch hinsetzt und in aller Ernsthaftigkeit Gott darum bittet, dass er euch verwendet als Werkzeuge, koste es, was es wolle, dann wird er auch dieses Gebet beantworten und er kann eure Fähigkeiten, so schmal sie auch sein mögen, verwenden. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der auch hier sitzt und denkt, ja, ich würde ja gerne, aber ich bin nicht gut genug und ich kann das nicht und ich kann das nicht. Deswegen ist es auch wichtig, Menschen zu haben in diesen Musikgruppen, die sich um solche Leute kümmern. Das kann ich nur aus der Erfahrung sagen. In Südafrika, in der Gemeinde, in der ich war, gab es drei Musikgruppen. Die eine war, da waren die ganzen Leute drin, die schon jahrelang die Instrumente spielen und die wirklich gut waren. Ja, die haben echt die Sachen toll gemacht. Und dann gab es die zweite Gruppe, die mir eingeteilt wurde. Da waren 2, 3 Leute drin, die musstest du auf die Bühne ziehen fast. Ich wusste, dass sie das können, aber sie haben sich nicht getraut. Ja, die eine hat so leise Querflöte gespielt, dass manchmal die Pastoren Frau während dem Lobpreis aufgestanden ist und zu ihr gegangen ist und gesagt, spiel ein bisschen lauter, komm. Ja, schade. Aber wir sind damit durchgezogen und wir haben sie immer wieder neu eingeladen, wir haben sie ermutigt, wir haben mit ihnen geprobt, wir haben sie einfach vorangebracht, und Das ist die Gruppe, mit der ich fast 2,5 Jahre lang zusammen war. Und als ich dann gegangen bin, ich wollte mit keiner anderen Gruppe spielen, also mit der, weil die haben sich so, die sind so vorangekommen, so gewachsen. Das ist so schön zu sehen, wenn Menschen wirklich vorankommen und geistlich wachsen und auch musikalisch wachsen. Also lasst euch nicht entmutigen von, wenn etwas nicht so klappt. Ihr müsst einfach dranbleiben und für den Herrn es tun. Wirklich für den Herrn es tun und euch verbessern und euch korrigieren lassen. Gut, soweit zu diesen ganzen praktischen Auswirkungen von diesen Prinzipien, die wir gehört haben. Vielleicht wollen wir jetzt die Frage-und-Antwort-Zeit machen. Dann werden auch ein paar Einzelheiten eingehen, die wir jetzt so ein bisschen angerissen haben.
So, die erste Frage, die ist etwas theoretisch. Was sind Synkopen?
Ja. Wie kann man es am einfachsten erklären? Ja, Synkopen sind, ihr kennt ja normalen Rhythmus, ja? Viervierteltakt ist 1, 2, 3, 4. Synkopen sind diejenigen, die dazwischen kommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lied habe, 1, 2, 3, 1, 2 und 3 und 4, also wenn es auf die Und kommt, wenn ich, genau, das ist immer so ein bisschen zu spät, ja? Es fühlt sich zu spät an, ist aber eigentlich noch innerhalb von Rhythmus. Man kann Viervierteltakt zum Beispiel auch so zählen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Und Synkopen kommen auf die Und und nicht auf die 1 und 2 und 3 und 4. Das sind Synkopen. Und die werden verteufelt. Ja, ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich, weil sie gewissen Stilen zugeschrieben werden, die das halt hauptsächlich verwenden. Rockmusik, Popmusik, Jazz und so weiter. Ich lese davon nichts in der Bibel. Übrigens, interessanterweise, ihr kennt ja alle dieses, was ist Luthers, die Hymne, die jeder kennt? Genau, eine feste Burg ist unter Gott. Habt ihr euch schon mal das Original angehört, wie das aussieht? Das Notenbild oder angehört? Nein? Es ist voller Synkopen. Also, entweder Luther hat einen Pakt mit dem Teufel gehabt oder das ist gar nicht so schlimm. Übrigens, vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört, Viervierteltakt ist menschlich, Dreivierteltakt ist göttlich. Oder andersrum, ja, Viervierteltakt ist göttlich, Dreiviertel ist menschlich. Ja. Vergessen.
Gut, die nächste Frage ist schon ein bisschen spezieller. Sollten bestimmte Stilrichtungen, die den weißen freikirchlichen Gemeinden eher fremd sind, nämlich Gospel, zum Beispiel im Gottesdienst weggelassen werden aufgrund der mangelnden Authentizität?
Ja, also wir leben ja nicht in Amerika, oder? Wir leben in der Gesellschaft, in der wir leben, mit dem kulturellen Hintergrund, in dem wir leben. Und ich sage jetzt was auch nicht als notwendigerweise Kritik von euch, der Gemeinde hier, aber das ist nur etwas, wo ich mir auch selber Gedanken drüber mache. Das ist zum Beispiel die Benutzung von Englisch als Medium. Ich liebe englische Lieder. Ja. Der Großteil von meinen Liedern, die ich höre in meiner Freizeit, sind englische Lieder. Da gibt es gleich noch eine Frage dazu, weil es im Deutschen noch nicht so viele gibt. Aber ich finde, dass wenn ich darüber nachdenke, was Paulus gesagt hat in 1. Korinther 14, dass wir alles daran tun sollen, dass es so verständlich wie möglich ist für alle. Und ich weiß, dass in meiner Gemeinde Menschen sind, die einfach kein Englisch können. Ja, das sind ältere Frauen, die kein Englisch verstehen. Dann werde ich das nicht versuchen. Für unseren Kontext ist das wichtig gewesen, dass wir es einfach Deutsch halten, in der Sprache halten, wo die Leute das verstehen. Und das ist ein gleiches Prinzip. Gospelmusik ist vielen Ohren fremd. Die Deutschen lieben Gospel, weshalb? Deutschen lieben Gospelmusik. Es gibt viele Gospelkonzerte. Weshalb lieben sie es?
Weil sie es vielleicht selber nicht singen?
Es hat unheimlichen Unterhaltungswert. Es bringt eine Kultur an sie ran, die sie selber nicht kennen. Das ist, dass sie nicht zum Lachen in den Keller gehen müssen, sondern dass sie wirklich frei sein können und loslassen können und sowas. Aber das ist nicht wirklich unsere Kultur. Ich fänd es schwierig, um das wirklich ständig in meiner Gemeinde zu machen. Es sei denn, und hier ist wieder ein Qualifizierendes, meine Gemeinde ist so international, ja, dass da Leute drin sind, die einfach damit was anfangen können. In der Gemeinde, in der ich war in Südafrika, auf der die Bibelschule aufgebaut war, in der ich war, da waren 90% von den Leuten in der Bibelschule waren Schwarze. Das heißt, an diesen Wochenenden, wo wir alle zusammen waren und zusammen gesungen haben, haben wir viel schwarze Musik gesungen, ja, die ich überhaupt nicht kenne. Das ist meiner Kultur vollkommen fremd, aber das hat da gepasst, weil die Gemeinde so aufgebaut war. Also jetzt nicht eine komplette Ablehnung gegenüber Gospelmusik, sondern sich einfach Gedanken darüber zu machen, wie dieses Prinzip von Paulus aussieht. Wie kann ich Wahrheit so kommunizieren, dass sie verständlich ist und dass sie nicht ablenkt? Aber da wir halt meistens weiß sind, so wie wir sind, und mit Gospelmusik halt eher Unterhaltung verbinden, fände ich es ein bisschen schwierig.
Eine andere Frage zur Kindermusik. In Bezug auf die Aussage, dass Leute, die in der Gemeinde vorne singen, ein vorbildliches Leben führen und einen vorbildlichen Charakter haben sollten, wäre meine Frage, wie es mit Kinderchören aussieht. Ja. Sollten Kinder nur Loblieder singen und sollten Lieder, die das Publikum geistlich stärker herausfordern oder sogar Lehren enthalten, weggelassen werden?
Die erste Frage ist, wieso haben wir Kinderchöre? Oder was machen die Kinderchöre meistens? Wir haben sie meistens nicht, um die Gemeinde zu erbauen, oder? Das ist nicht der erste Sinn und Zweck der Kinderchöre. Der Kinderchöre ist in der ersten Sinn und Zweck für die Mütter und die Omas. Ah. Ohne Witz. Also ich denke, ja. Und ich habe ja selber jetzt auch ein Kind und sie ist auch im Kinderchor. Es hat noch einen anderen Zweck, ja. Wir wollen ihnen ja geistliche Wahrheiten beibringen und sie können das auch mal aufführen. Das ist ja auch toll. Und deswegen gibt es einen Platz und einen Ort, das mal zu machen. Aber ich würde es nicht jeden Sonntag machen. Ich würde es nicht Teil vom Gottesdienst machen, also Teil von der Anbetung machen, weil es eben einen anderen Sinn und Zweck hat meistens. Es ist schön für die Kinder, solche Lieder zu singen und es ist wichtig für solche Kinder, die Kinder solche Lieder zu singen. Ich habe jetzt innerhalb vom letzten Jahr das erste Mal wirklich Margret Birkenfeld kennengelernt. Diejenigen, die in christlichen Heimen groß geworden sind, Häusern, die wissen das. Ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich im letzten Monat fast nur Kinderlieder gehört und die sind wirklich gut. Ja, das sind echte tolle Wahrheiten drin. Sei ein lebendiger Fisch, ja, schwimm. mit den ganzen, die man da machen muss. Aber das ist halt im Gottesdienst, wäre das ablenkend und würde eigentlich den Sinn und Zweck verfehlen. Mal würde ich es machen, einfach auch für den Kindern so ein bisschen, das hat ein Ziel, wohin wir gehen mit all den Sachen, aber ich denke, es ist nicht zielführend für den Gottesdienst selber.
Wie kann man Selbstdarstellung auf der Bühne bei sich selbst bekämpfen oder vermeiden?
Indem man sich von der Bühne wegnimmt. Nein. Also das wäre eine Sache. Ich kenne Gemeinden, die machen das. Die haben ihre ganze Musik nicht auf der Bühne im Zentrum, sondern nebenan, sodass niemand sie sehen kann. Das ist nicht notwendigerweise so, dass es sein muss. Ich denke, wie man das bei sich vermeiden kann, ist, indem man einfach erstmal persönlich schaut, dass sich selber fragt nach Motivation, wieso mache ich das? Ja, mache ich das wirklich, um Gott alle Ehre zu geben, oder mache ich das, ich kann keine Antwort auf diese Frage geben, dann ist die Antwort vielleicht eher, dass ich das doch für mich mache, aus anderen Gründen mache, oder um gesehen zu werden, ja, das macht man ja auch sehr, sehr oft und sehr gerne. Ja, ich muss einfach daran überlegen, dass ich nicht ablenkend bin. Ich bin halt, wer ich bin. Ja, ich bin auch ein Mensch, der eher emotional ist. Wenn ich singe und die Gemeinde singt mit, dann sieht man das, dass ich da mit drinstecke. Ja? Aber das ist nicht um Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, sondern ich bin einfach, wer ich bin. Ja, ich muss authentisch sein. Wenn ich anfange, nicht authentisch zu sein, und Dinge zu tun, wo ich weiß, dass es Menschen ein Stolperstein sein wird. Ja, ich habe zum Beispiel persönlich nichts gegen Hände heben, aber ich weiß, dass ich ein Stolperstein sein werde für Leute, deswegen mache ich es nicht. Und wenn ich das jetzt mache, weil ich halt die und die Frau als Vorbild gesehen habe und die mir ganz toll gefällt und ich stehe auf der Bühne und ich mache ihr den Fensterwischer, dann kannst du mir nicht erzählen, dass das authentisch ist. Das ist ablenkend und nicht hilfreich. Also auf sich selber schauen, authentisch sein, Leute um sich herum fragen, ja, die dich gut kennen, vielleicht auch die Ältesten fragen, ob das, was wir machen und ob ich zu viel bin oder zu viel im Zentrum bin und einfach mal ein bisschen auch nachzuhaken und nachzufragen.
Gibt es in der Bibel auch ein Beispiel von Musik, die Gott nicht gefallen hat?
Ja, das hängt davon ab, wie man fragt. Es gibt Bücher, die das aufzeigen und versuchen zu zeigen, dass es ja Musik in der Bibel gibt, die Gott nicht gefallen hat. Es gibt, soweit ich mich erinnern kann, einfach der ganze Lobpreis um die Baals herum und die ganzen Götzen, die Heiden angebetet haben, die hat Gott auch gehasst. Ja, aber das war jetzt nicht explizit, weil sie gewisse Instrumente benutzt haben, sondern einfach, weil sie einen falschen Gott angebetet haben. Soweit ich weiß, ist das, was explizit als falsch bewertet wird. Ansonsten fällt mir da erst gerade nichts ein.
Welche Sänger oder Bands, die CDs produzieren, kannst du denn empfehlen?
Also im Deutschen oder im Englischen? Deutsch. Ja. Empfehlen ist immer so eine schwierige Sache. Also ich habe viele Quellen, von denen ich versuche, Musik für die Gemeinde zu ziehen. Ja, wir haben nicht ein Musikbuch, sondern wir haben viele Quellen, von denen wir versuchen, Musik zu ziehen. Eine davon ist, was jetzt die Arche in Hamburg macht. Die übersetzen viele von den Sovereign Grace Liedern in Deutsch, auf Deutsch und produzieren dann auch Liederhefte und CDs. Das ist schon sehr gut. Also da kann man sich wirklich gut, kann man sich bedienen daran. Das ist die Bücher kann man kaufen in ihrem Online-Shop. Und die CDs kann man da auch erwerben. Und das ist eine tolle, gute Musik. Ansonsten ist es im Deutschen echt schwierig, nur eine Gruppe wirklich zu nennen oder eine Person zu nennen, die da wirklich konsistent gut ist und konsequent gut ist. Im Englischen ist es einfacher. Wenn es jemand mal interessiert und sich damit auseinandersetzen möchte, einer meiner großen Vorbilder ist Stuart Townend. Der macht es einfach sehr gut. Ja. Er ist auch ein bisschen vom Hintergrund her vielleicht, wo einige sagen würden, ich weiß nicht, ob ich in diese Gemeinde langfristig gehen würde. Aber er macht einfach die Lieder, die er schreibt, sind super theologisch durchdacht und vom Inhalt und Form passen zusammen und es ist demütig dargebracht, es ist nicht groß bombastisch, sondern es ist wirklich passend einfach. Ja, da wird im deutschen Bereich, wie gesagt, die Archimusik in Hamburg, ansonsten muss man sich halt mal durchwühlen. Ja, es gibt von Feier die Jesus-CDs gibt es ab und zu mal Lieder, die wirklich gut sind. Da muss man mal bei ja, einfach unterschiedliche Quellen sich einfach bedienen und nachzuschauen, aber so eine einzige Gruppe gibt es nicht wirklich, der ich mich ständig bediene. Ah ja, Voice of Hope, die haben zwei CDs rausgebracht, Chormusik, aber einfach Lieder, die gute Gemeindelieder sind, das kann man auch nehmen. Ja, ich höre zum Beispiel auch gerne den Bob Jones University Choir. Das ist noch konservativer. Aber die haben manchmal Lieder in ihrem Repertoire drin, wo ich sage, wow, das wäre wirklich toll, wenn es die auf Deutsch gäbe. Und dann mache ich mich auf die Suche und dann finde ich die Übersetzung und dann kann ich das Lied wieder verwenden und in unseren Kontext bringen, mit unserer Gruppe, mit unserer Band und so weiter, wo man ein bisschen dran arbeiten muss, dass es passt, aber es passt meistens. Also so finde ich oft Lieder. Ich habe viele Quellen, die ich mich bediene und versuche dann zu denken, würde das passen oder würde das nicht passen. Ja, tut mir leid, es gibt leider keine 5-Punkte-Liste von die und die und die und die. Ihr könnt ja daran arbeiten, dass ihr diese Generation werdet. Ja? Ich versuche das auch zu machen, neue Lieder zu schreiben. Das ist, was Stuart Townend zum Beispiel dazu gebracht hat, um Liederschreiber zu werden. Er ist Lobpreisleiter in seiner Gemeinde gewesen, hat dann festgestellt, das gleiche Problem, was ich auch festgestellt habe, dass es zu vielen Themen in der Schrift keine Lieder gibt. Hat er sie halt selber geschrieben. Und das könnt ihr dann auch machen. Aber dazu solltet ihr schon ein bisschen, ja, Gott sollte euch ein bisschen da begabt haben in diese Richtung. Ja. Ich habe auch schon Menschen getroffen, die denken, dass sie Liederschreiber sind. Und wie sage ich das jetzt am besten?
Ja, so eine ähnliche Frage noch, ob du uns eine christliche Band empfehlen kannst.
Eine christliche Band, ja. Also, wie gesagt, die Arche-Musik, im Englischen Stuart Townend, Sovereign Grace Music, Indelible Grace. Das sind gute Gruppen, die einfach zum Beispiel oft auch alte Hymnen nehmen und sie ein bisschen einfach für unsere Ohren zugänglicher machen. Enfield ist auch so eine Gruppe, auch im Englischen. Die es sehr gut macht. Sons of Korah, ja, ist auch gut. Die machen ja Psalmen, Direktvertonungen von dem Psalm. Ein sehr gutes Projekt im Englischen auch wieder ist Seeds. Die machen auch nur Schriftvertonung, also wirklich direkt Schriftvertonung für Kinder. Aber die machen das so dermaßen gut, das kannst du dir auch wirklich für dich zur Erbauung anhören. Im Deutschen gibt es ein ähnliches Projekt, ich glaube von Hanno Gäbler, die haben auch sowas Ähnliches gemacht. Ist nicht alles so toll damit, aber kann man sich mal ein bisschen anhören.
Naja. Ja. Gut, die letzte Frage schließt sich das ein bisschen an. Was empfiehlst du an christlicher Musik, die mir hilft, im Glauben zu wachsen? Du hast ein bisschen dazu gesagt.
Ja.
Und dann im Anschluss, was hältst du davon, Radio zu hören? Wahrscheinlich auch an was für ein Radio.
Ja, es kommt davon, hängt davon ab, was für Radio. Radio ist ein bisschen wie russisches Roulette. Manchmal ist da eine Kugel drin, die dich wirklich umbringen kann. Also zum Radio vielleicht erst. Hängt davon ab, welches Radio. Ja, christliches Radio ist vielleicht noch unbedenklicher. Normales Radio ist schon ein bisschen schwieriger. Wenn ich daran denke, ich möchte rein sein in meinen Gedanken, ich möchte rein sein in meinem Herzen, ist weltliches Radio manchmal schwierig. Ich höre viel Radio, aber Inforadio. Da gibt es dann keine Lieder und keine komischen Vorträge von irgendwelchen Leuten, sondern es sind halt Nachrichten. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, normale weltliches Radio zu hören. Da würde ich fast davon abraten. Das wäre einfach, das ist nicht sinnig. Ja? Macht keinen Sinn, das ist Zeitverschwendung. Christliches Radio kann man sich anhören, dann lernt man auch Unterscheidungsfähigkeit, weil dann hört man viele Sachen, die einem gefallen und viele Sachen, die einem nicht gefallen. Und man denkt drüber nach und baut sich so ein bisschen seine Theologie zusammen. Das ist auch wichtig. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man sich auch mit Sachen auseinandersetzt, die vielleicht störend sind oder gar nicht so gut sind, dass man sie sich mal anhört, dass man sich da mal mit auseinandersetzt und nicht einfach nur irgendwelche Bücher liest oder irgendwelche Vorträge nimmt und sagt, okay, mein Leben richte ich jetzt danach aus. Ich muss das alles ja auch nachdenken. Ich muss ein Beröer sein, so wie die in Beröer waren, als Paulus gekommen ist und ihnen erklärt hat, so verhält sich das, und haben sie gesagt, Moment, lass mich mal nachschauen, ob das wirklich so ist. Ja, so sollen wir auch sein. Und da muss ich mich manchmal mit anderen Quellen auch auseinandersetzen, um Unterscheidungsfähigkeit zu erlangen. Das war zum Radio.
Darf ich nur kurz nachhaken? Aber es ja. Gibt große Unterschiede auch beim christlichen Radio, oder?
Ich kenne christliches Radio nicht so viel.
Okay. Also zu den Musikrichtungen, die du eben gesagt hast, oder den Arbeiten, die du machst, gibt es auch verschiedene Radioprojekte. Also da gibt es schon Unterschiede.
Ja. Wenn es ein gutes christliches Radio gibt, dann nicht alles auf meiner Playlist ist immer gleich gut, was man sich anhört. Ja, zum Erbauen, also Ich höre mir gern alte Kirchenlieder an, sowohl im Englischen als auch im Deutschen, weil da eine gewisse Ehrfurcht noch mit drin steckt, die ganz vielen in der modernen Musik nicht mehr da ist. Leider. Ja, vielleicht, es gibt immer mal wieder Gruppen, die das machen, und immer mal wieder Lieder, wo man diese Ehrfurcht auch wieder findet. Es gibt ja moderne Kirchenliederschreiber oder moderne Hymnenschreiber, die wie in Stuart Townend oder die Gettys, die auch das grundsätzlich hinkriegen, auch wenn es da nicht immer alles passt, aber das gibt es schon. Aber es gibt von den alten Kirchenliedern her, die haben eine gewisse Majestät noch oft mit sich Und das ist auch bei den alten christlichen englischen Hymnen. Also wer des Englischen mächtig ist, sollte sich mal ein bisschen mit den Hymnen beschäftigen. Es ist Poesie. Ja, es ist einfach Gedichte, die wirklich sehr gut geschrieben sind. Es ist jetzt nicht von irgendjemand geschrieben, der gerade aus der Schule gekommen ist und ein paar Worte zusammenpacken kann, sondern es ist jemand geschrieben, der durch Leid durchgegangen ist. Wenn ihr euch mal Gedanken macht über die Lieder, die wir heute singen, die teilweise hunderte Jahre alt sind. Nehmen wir mal Wenn Friede mit Gott. Wisst ihr, wie dieses Lied entstanden ist? Nein? Horatius Spafford, der das geschrieben hat, der hat, um das ganz grob zu sagen und kurz zusammenzufassen, es war in der Depression in Amerika, wo ganz, ganz viele ihre ganzen Sachen verloren haben und keine Arbeit mehr hatten. Und er kam eigentlich mit seiner Familie aus England ursprünglicherweise, war ein gottesfürchtiger Mann. Er musste dann aufgrund von dem, dass er seine Firma verloren hat und seine Arbeit verloren hat, musste er seine Familie zurück nach England schicken, weil für ihn in Amerika kein Platz mehr war. Und dann ist seine glaube ich, 4 Töchter und eine Frau, er hat sie auf ein Schiff gesteckt, um nach England zu fahren, und er musste noch was erledigen und wollte dann mit dem nächsten Schiff nachkommen. Und dieses Schiff ist untergegangen. Seine Töchter sind dabei umgekommen. Seine Frau hat es überlebt, die ist dann nach England geschippt worden, hat ihm dann einen Fax geschickt oder so eine Nachricht halt, dass sie alleine überlebt hat. Und daraus ist dieses Lied entstanden. Also es ist nicht irgendwie jemand, der sich nur hingesetzt hat und sich versucht hat, Gedanken darüber zu machen. Was kann ich denn schreiben über Friede Gottes? Es ist jemand, der sich, er hat es geschrieben, als er mit dem Schiff an der Stelle, mit dem Schiff, mit dem er nachgekommen ist, es hat dann an der Stelle gestoppt, wo das andere untergegangen ist. Und da hat er das Lied geschrieben. Gute, ermutigende theologische Lieder sind ganz oft aus tiefem Leid entstanden. Und es ist einfach was anderes, wenn halt irgendeiner in Halbhosen mit Starbucks-Becher in der Hand irgendein Lied über Friede schreibt und jemand, der gerade seine Familie verloren hat. Und viele von den englischen Hymnen sind so, ja, die englischen Hymnen, die Zeit überdauert haben. Das sind Hymnen, Lieder von Menschen geschrieben, die einfach erlebt haben, ja, was es bedeutet, dem Herrn zu vertrauen. Und die ermutigen auch. Und das würde ich vorschlagen, ja, dass ihr euch solche Sachen mal anschaut. Ja, Lieder, die einfach aus wirklicher Gottesfurcht geschrieben sind und nicht nur, weil sie eine neue CD produzieren müssen.
Okay, danke, Thomas.